Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ersten Vertiefung, dem ersten Vertiefungsvortrag zum Hauptvortrag. Sofern ihr den noch nicht gesehen habt, lade ich euch ein, ihn euch zuerst anzuschauen, weil wir mit all diesen Vertiefungsvorträgen auf die Hauptvorträge aufbauen wollen. Und er trägt den Namen »Glaubst du wirklich diese Lehre?« Joshua Heims ebnet den Weg in die Städte. Und wir haben es gesehen im Hauptvortrag, dass bis Ende der 1830er sich William Miller darauf beschränkt hat, in den Dörfern zu predigen. Und mit dem Bekanntwerden mit Joshua Heims würde er nun auch die großen Städte und die Metropolen von Neuengland erreichen. Wir sehen hier Joshua Heims und Miller traf auf Joshua Heims Ende des Jahres 1839. Heims hat sich unter den Zuhörern befanden und Heims war Pastor, er war ein guter Organisator und er würde in anderen Sphären denken. Das heißt, sein Ziel wäre es, diese Botschaft, von der er mittlerweile bereits selber überzeugt war, diese Botschaft zu verbreiten, soweit es nur ginge. Und er hat daraufhin Miller eingeladen zu sich in die Gemeinde nach Boston und er war direkt zu William Miller. Und er sagte ihm, glaubst du wirklich an diese Lehre? Ja, was tust du dann? Verbreitest oder zerstreust du diese Botschaft in der Welt? Das heißt mit anderen Worten, Miller mühte sich zwar ab, aber dennoch war diese Botschaft kaum bekannt. Und Millers Antwort darauf lautete, was kann ein alter Farmer schon tun? Ich war es zuvor nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich stehe ziemlich alleine da. Und auch wenn ich viel gearbeitet habe und viele zu Gott und der Wahrheit habe bekehren sehen, bin ich doch ganz allein und keiner schließt sich mir an, um mir zur Seite zu stehen. Sie hören mich gerne predigen und sehen mich gerne ihre Kirchen aufbauen. Aber da hört es dann auch schon auf mit den meisten Pastoren. Ich schaute mich schon nach Hilfe um, denn ich brauche Hilfe. Heims war zu diesem Zeitpunkt bereits ganz von dieser Botschaft, die er aus William Millers Mund gehört hat, überzeugt. Und somit gab es für Heims auf diesen Hilferuf von Miller nur eine Antwort. So sagte er, ich legte mich, meine Familie, Gesellschaft und Ruf, alles auf den Altar Gottes, ihm zu helfen bis zum Äußersten meiner Kraft, bis zum Ende. Für Heims war die Beschränkung von Miller auf die Dörfer unerklärlich. Wieso ist er vorher nie auf die Idee gekommen, über diese Dörfer hinaus zu wirken? Und Millers Antwort darauf war, dass er bisher einfach nur den Einladungen gefolgt ist, aber er nun bereit wäre für Größeres. Und dazu sagte Heims, ich sagte ihm, also Miller, dass sich Türen in jeder Stadt öffnen würden und die Warnung zu den Enden der Erde gehen würden. Hier begann ich, Vater Miller, zu helfen. Joshua Heims war zu diesem Zeitpunkt gerade mal zarte 35 Jahre alt. Und wir würden sagen, dass dies ein gewagtes Versprechen ist. Was hätte er anzubieten? Was hätte diese singuläre Person Miller anzubieten? Welche Ressourcen, welche Kontakte würde er hineinwerfen können? Dennoch wissen wir, dass er zumindest Opferbereitschaft, aber auch großen Glauben hatte. Und letztlich jetzt durch die nachträgliche Betrachtung der Geschichte wissen wir, dass er sein Versprechen wirklich einhalten würde. Der erste Schritt geschah dann direkt im Jahre 1840, als die Milleriten unter Maßgabe von Joshua Heims ihre erste Zeitschrift The Signs of the Times, also die Zeichen der Zeit, herausgaben. Es war die erste Zeitschrift aus ihrer Feder. Die nächsten 4 Jahre würden weitere Zeitschriften folgen, beispielsweise der Mitternachtsruf. Eine andere Zeitschrift hieß Der wahre Mitternachtsruf. Eine weitere Zeitschrift hieß Der südliche Mitternachtsruf. Dann die Stimme Elias oder auch viele weitere Zeitschriften. Insgesamt würden sie es bis zum 22. Oktober 1844 auf etwa 8 Millionen Exemplare solcher Zeitschriften bringen, wodurch sie diese Erkenntnisse, die sie aus der Schrift gezogen haben, weit verstreuten, auch an Bereiche und in Gegenden, die sie sonst nicht erreichen könnten. Auf diesem Bild sehen wir eine Ausgabe des Signs of the Times aus dem März 1840. Und wir können damit sagen, dass die Milleriten die Medien entdeckt und für sich entdeckt haben. Das, was die Medien damals anzubieten hatte. Und damit auch ihr Einflussbereich signifikant gestiegen ist. Sie haben diese Medien aber auch gebraucht, um Gegendarstellungen zu veröffentlichen. Denn die waren von Zeit zu Zeit immer mehr nötig. Denn die Lehre der Milleriten hatte viele Gegner. Und sie hatten dieser Lehre argumentativ nichts entgegenzuhalten. Sie waren argumentativ nicht imstande, diese Lehre zu widerlegen, weil sie war auf dem biblischen Boden zementiert und hatte da ihr Fundament. Deswegen wurden zahlreiche Gerüchte in den Zeitschriften aufgegriffen und verbreitet, wodurch viele Interessierte dieser Botschaft abgehalten waren, zu den Vorträgen zu gehen. Dagegen wünschte man vorzugehen und eine Gegendarstellung zu veröffentlichen. Dennoch war, trotz dieser negativen Berichterstattung der Medien, das Interesse gewaltig. 1500 bis 1700 Zuhörer kamen regelmäßig zu diesen Versammlungen. Das sind Dimensionen, die wir uns heute kaum vorstellen können. Und diese Menschen hatten einen Wunsch, nämlich von diesem William Miller, von dem sie bereits über Hörensagen gehört hatten, diesen William Miller mal live und in echt und in Farbe und seine Botschaft zu hören. Teilweise mussten Hunderte von Interessierten abgewiesen werden, weil einfach nicht genügend Platz in der Gemeinde war, diese Schar von Menschen aufzunehmen. Das heißt, wir sehen, in welchem Maße die Milleritenschar gewachsen ist und es immer mehr wurden, woran Himes menschlich gesehen seinen Anteil hatte, weil er sein Versprechen einlösen sollte. Im Jahre 1840 würde William Miller auch in Portland, in Maine, predigen und die Botschaft von der Wiederkunft verkündigen. Unter den Zuhörern war eine Familie mit dem Nachnamen Harmon. Der Vater dieser Familie und der Ehemann dieser Familie war Robert Harmon. Und darunter befand sich auch die zarte Ellen Harmon, die zu diesem Zeitpunkt gerade mal 12 Jahre alt war und die durch diese Begegnung und durch dieses Studium der Schrift sich ebenfalls der Adventhoffnung anschloss. Wir werden später von dieser Ellen Harmon noch mehr hören, weil sie eine entscheidende und wesentliche Rolle dann nach der Enttäuschung spielen sollte im Entstehen der Adventbewegung und der Siebenten-Tags-Adventisten. Auch andere Menschen haben sich bekehrt und wir lesen darüber, ein junger Mann, gerade mal aus dem Jugendalter raus, lebte in der Stadt und hörte davon, dass Herr Miller Vorträge halten sollte. Obwohl unbekehrt, wurde er so bewegt, dass er sich vornahm, ihn selber zu hören. Er betrat einen Rumladen, in dem er 12 seiner Kumpanen antraf, die gerade Karten spielten. Ja, wie geht denn die Geschichte weiter? Er sagte ihnen, Freunde, da ist ein Mann in der Stadt, der predigt, dass der Herr wiederkommt im Jahre 1843. Was für eine Botschaft. Ich meine, ihr lasst lieber das Zocken und kommt und hört ihn. Und wie haben sie reagiert? Waren sie taub? Waren sie stumm? Waren sie unempfänglich, wie scheinbar heute manchmal die Menschen? Aber der Geist Gottes weiß doch, wie er sie ansprechen kann. Und so heißt es, augenblicklich unterbrachen sie ihr Spiel, sammelten ihre Karten und das Geld auf und begleiteten den jungen Mann auf das Treffen. Und jetzt das Resultat, als Ergebnis wurde die ganze Gruppe bekehrt. 12 plus 1 macht 13 bekehrte junge Männer. was für einen gewaltigen Einfluss dieser William Miller mit seiner Botschaft basierend auf dem Wort Gottes auf die Menschen der damaligen Zeit hatte. Ein weiterer Brief war an Miller gerichtet. Und da lesen wir, seitdem du uns verlassen hast, ist das gute Werk vorangeschritten. Ich denke, es sind um die 200, die von ihrer Bekehrung gesprochen haben, seitdem du gingest. Und das Werk breitet sich aus über die Stadt und all das Land um die Stadt. Was waren das nur für Resultate? Und schauen wir uns mal ganz konkret an, welche Resultate darauf jetzt folgten. Denn es heißt weiter an gleicher Stelle, so eine Zeit haben wir noch nie erlebt. Eine ganze Reihe von Kneipen wurden geschlossen und in kleine Versammlungshäuser umgewandelt. Stellen wir uns vor, da, wenn heute diese Dinge geschehen würden. Ein oder zwei Spielhallen wurden ebenfalls geschlossen. Kleine Gebetskreise wurden, wie bitte, in fast jedem Teil der Stadt eingerichtet. Stellen wir uns vor, wenn heute in Berlin Casinos, Spielhallen, Diskotheken schließen würden und vielleicht noch umgewandelt werden würden in Versammlungsstädte, in Städte, wo Gottes Wort studiert wird, in Städte, wo man zu diesem Gott beten würde. Das, was da geschah, nennt man eine Erweckung. Eine Erweckung ist definiert als eine Auferweckung, ein Auferstehen vom geistlichen Tod. Und Kneipen und Spielhallen und andere solcher Lokalitäten zu schließen, vermag nur der Geist Gottes. In anderen Städten wurden ähnliche Resultate zutage gebracht. Davon lesen wir im folgenden Brief. Die Kongregationalisten berichten, dass Herr Miller durch seine Vorträge viele dazu gebracht hat, die Bibel zu lesen und sie so veranlasst hat, die Religion anzunehmen. Das war sein Einfluss, die Menschen dazu zu bringen, in diesem Wort zu lesen. Das ist der weitreichendste und wichtigste Einfluss, zu dem wir jemand anderes bringen können. Und die Bibel wieder zu lesen und die Bibel überhaupt zu lesen, auch das vermag nur der Geist Gottes, solche Resultate zustande zu bringen. Eine Erweckung führt letztlich zur Reformation. Das ist die unausbleibliche Konsequenz einer wahren Erweckung. Und eine Reformation ist definiert als eine Veränderung im Denken, eine Veränderung im Handeln und eine Veränderung in den Gewohnheiten. Und genau das neben der Erweckung Nummer 1 war es, was hier Nummer 2 durch die Reformation geschah bei den Menschen. Das heißt, jede wahre Reformation gründet auf dem Wort Gottes. Das müsste das Fundament sein. Und genau das ist es, wozu Miller die Menschen seiner Zeit geführt hat, zum Wort Gottes und zum Studium dieses Wortes. Zunehmend wurden nun auch die Medien auf diesen Miller und seine Bewegung aufmerksam. Und ein Redakteur war Zeuge seiner Predigt. Schauen wir mal, welchen Bericht er abzugeben hätte. Herr Miller war in Portland und sprach vor einer überfüllten Versammlung über sein favorisiertes Thema, das Ende der Welt. Es gebührt sich für uns, etwas über diesen Mann zu sagen. Ja, was hätte er zu sagen über ihn? Herr Miller ist etwa 60 Jahre alt. Ein einfacher Farmer. Er ist Glied der Baptistengemeinde, das heißt William Miller war selber Baptist, aus der er ein zufriedenstellendes Zeugnis ausgestellt bekommt, ein ordentliches Gemeindeglied zu sein. Auch zahlreiche Geistliche verschiedenster Denominationen stellen ihm ein gutes Zeugnis bezüglich seines Charakters aus. Ihr seht, das ist es, worauf die Menschen geachtet haben. Das erste war nicht seine Verkündigung und seine Interpretation des Wortes, sondern das erste, worauf er schaute, waren die Taten, weil die Taten häufig mehr sagen, selbst als 1000 Worte. Und er ist noch nicht zu Ende mit seinem Bericht. Es heißt weiter, er ist ein Mann nur mit gewöhnlicher Schulbildung, jedoch nachweislich starke Geisteskräfte besitzend, die er für 14 Jahre dazu gebrauchte, fast ausschließlich die Prophetien der Schrift zu studieren. Die letzten 8 Jahre seines Lebens widmete er der Verkündigung seines Themas. Was für ein Bericht! Der Artikel fährt dann weiter fort und berichtet, wie William Miller im Umgang mit den Menschen war. Danach war er selbst beherrscht, wurde festgehalten. Danach war er deutlich in seinen Äußerungen. Er war lieblich in den Redewendungen und er hatte Taktgefühl. Er war nach dieser Einschätzung fähig, seine Zuhörer für 1 bis 2 Stunden zu binden. Und in seinen Vorträgen suchte er das Gespräch mit den Leuten, mit den Zuhörern. Und er suchte auch das Gespräch mit solchen, die Einwände hatte. Und er wollte direkt darauf eingehen und es nicht unterm Tisch kehren. Es heißt weiter, dass er mit Fragen und Antworten gearbeitet hat. Das war seine Einschätzung. Was hätte ein Redakteur wohl über uns zu berichten, wenn er über uns berichten würde und von uns einen Bericht ablegen würde? Als Himes Miller diesen Artikel vorgelesen hat, hat Miller gesagt, ich habe einen ehrlichen Redakteur gefunden. Ein weiterer Brief zeugt von Millers Einfluss. Darin lesen wir, als ich im Geschäftsviertel unserer Stadt war, wurde ich in einen Raum gebracht, der über einer unserer Banken lag, indem ich um die 30 bis 40 Männer aus den verschiedensten Denominationen vorfand, die einmütig im Gebet miteinander waren, wie bitte um 11 Uhr Tageszeit. Das heißt, dieser William Miller führte die Menschen nicht nur zum Wort, sondern auch zum Gebet. Sie würden nicht nur Gottes Worte hören, sie wären selbst auch gedrängt, zu diesem Gott nun zu sprechen. Was für Effekte und Resultate! Es gibt hier keine ausschweifende Erregung, heißt es weiter, sondern lediglich eine allgemeine Ernsthaftigkeit. Einer der wichtigsten Bücherverkäufer informierte uns, dass er in einem Monat, seitdem Bruder Miller hier war, mehr Bibeln verkauft hat als in irgendeinem der letzten 4 Monate. Bisher war es so, dass die Milleriten ohne große Absprachen ausgekommen sind, weil letztlich Miller die Dinge mit sich selber abgesprochen hat. Da waren ja nicht sonderlich viel mehr. Aber nun, als durch den Einfluss von Joshua Himes das Werk wuchs und die Schar der Nachfolger und solcher, die sich auch der Verkündigung angeschlossen haben, immer mehr zunahm, war es ersichtlich, dass irgendeine Art der Absprache notwendig war. Schauen wir uns dies näher an. Sie hatten daher eine Konferenz einberufen. Miller rief zu dieser ersten Generalkonferenz im Sommer des Jahres 1840, die den Titel trug Generalkonferenz über das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und dazu wurde auch eine Erklärung herausgegeben. Und sie sollte deutlich machen, was sie beabsichtigten zu vermeiden. Schauen wir uns mal die Erklärung an. Das Ziel dieser Konferenz ist nicht die Gründung einer neuen Organisation und auch nicht solche Brüder anzugreifen, die eine abweichende Meinung im Hinblick auf die Zeit und Art des Kommens Jesu haben. Das heißt, sie hatten keine Intention, eine neue Gemeinde zu gründen, weil ihnen ging es schlicht um die Sache, um das Werk Gottes und nicht um irgendwelche menschlichen oder persönlichen Zielsetzungen. Miller konnte an dieser Konferenz nicht teilnehmen, denn sein Gesundheitszustand ließ es nicht zu. Er hatte für 9 Jahre gewirkt und war nun so heruntergewirtschaftet, dass ihm es verwehrt war, die ersten Früchte seines Wirkens zu sehen. 1841 fand dann die zweite Konferenz statt. Und hier wurde eine Empfehlung ausgesprochen, nämlich für die Glieder, dass sie sich bei ihren Predigern in ihrer Gemeinde nach der Lehre der Wiederkunft Christi erkundigen sollten. Und Intention von dieser Empfehlung war, die Gemeinden und vor allem die Pastoren auf die Lehre des zweiten Advents aufmerksam zu machen und auch diese Pastoren zu einem Standpunkt zu bewegen, sich dafür oder dagegen auszusprechen. Zudem warnten sie bei dieser Konferenz vor Extremen. Und sie forderten auf, dass die Milleriten auf der einen Seite ihren weltlichen Verpflichtungen nachkommen sollten, aber auf der anderen Seite sollten sie sich auch nicht von den Sorgen der Welt gefangen nehmen lassen. Wir würden sagen, ein recht ausgeglichener Standpunkt. Einige waren dadurch enttäuscht, weil sie erwartet hatten, dass man ihnen ratschlagen würde, sie sollten ihren Besitz aufgeben für die Sache Gottes. Aber dieser Ratschlag wurde nicht gegeben. Dann kam eine weitere Frage auf, nämlich wie man umgehen sollte, wenn die Gemeinde, in der man sich befindet, die Lehre von der Wiederkunft Christi bekämpfte. Was sollte man dann tun? Sollte man in diesen Gemeinden verbleiben? Was wäre hier wohl der Ratschlag? Und wir lesen, es gibt manche, die sich bedrückt fühlen, da ihre Gemeinde nicht nur ihre Ansicht über das Kommen Jesu nicht teilt, sondern sie sogar bekämpft. Und jetzt die Frage, was sollen sie tun? Sollen sie also in diesen Gemeinden bleiben? Oder wäre es nicht vielleicht doch ihre Pflicht, die Gemeinden zu verlassen? Und wir fragen uns ja, welcher Rat wäre da der richtige? Welcher Rat wäre von Weisheit geprägt? Wir schauen mal, auf welches Ergebnis sie gekommen sind. Und da heißt es, wir antworten, dass es unmöglich sei, einen allgemeingültigen Rat zu geben. Aber wir empfehlen, dass es am besten wäre, in diesem Fall da zu bleiben, wo man ist. Und das in seiner Macht Stehende zu tun, um der Gemeinde zu einem besseren Verständnis zu helfen. Und auch hier müssen wir sagen, dass dieser Rat nicht extrem wäre. Das Ziel war, was ausgesprochen wurde, dass sofern es möglich wäre, sie in den Gemeinden bleiben sollten, damit sie ihren Einfluss auf die Glieder dieser Gemeinde ausüben könnten und nicht diesen Einfluss entziehen würden. Im Jahre 1841 fand dann noch eine weitere Konferenz. Es wäre jetzt insgesamt schon die dritte Konferenz statt. Und hier wurde ein Beschluss gefasst zur Legitimation der Prediger. Und nur diese wären dann überhaupt berechtigt, im Namen der Milleriten zu verkündigen. Und die Intention war es, Schaden abzuhalten von dieser Bewegung, weil bisher sich jeder ausgeben konnte als milleritischer Prediger und sonst sowas verkündigen konnte. Selbst das Jahr 1841 neigte sich damit im schnellen Tempo dem Ende zu. Und das Ende der Welt, so wie es die Milleriten erwarteten, schien immer näher zu kommen. Wagen wir nun abschließend noch einen Überblick. 1814 fand die Schlacht zu Plattsburgh statt. Und diese war letztlich kriegsentscheidend in dem Krieg zwischen USA und Großbritannien. Die Amerikaner gingen so ein Jahr später, im Jahre 1815, als Sieger hervor. Obwohl die Amerikaner aber bei weitem unterlegen waren und eigentlich jeder eine schnelle Niederlage erwartet hatte. Dies war letztlich die Grundlage für Millers Bekehrung. Denn für ihn war unerklärbar dieser Ausgang des Krieges. Wie konnte es sein, dass die Amerikaner siegreich waren? Und vor allem noch viel mehr, wie konnte es sein, dass sein Leben in diesem Krieg bewahrt wurde? Denn es war ja so, dass in diesem Krieg eine Granate mit Abstand von weniger als einem Meter von ihm explodiert war und drei andere Männer, die deutlich weiter entfernt waren, dadurch verwundet wurden, aber ihm überhaupt nichts zu Schaden gekommen ist. Miller begann durch diese beiden Erlebnisse zu studieren. Und er sollte dabei die Prophetie und hier auch vor allem die Prophetie über das Weltende entdecken. Und Miller fing an zu kalkulieren, und zwar auf Grundlage von Daniel 8, Vers 14, wo die Rede von den 2300 Jahren ist, sofern ein Tag für ein Jahr gilt, nach dem biblischen Auslegungsprinzip. Und er entdeckte den Startpunkt für diese 2300-Jahr-Prophetie, welche das Jahr 457 vor Christus wäre. Und dann kalkulierte er, das würde ja bedeuten, dass im Jahre 1843 diese Zeitprophetie zu Ende ist und dies der Zeitpunkt fürs Gericht wäre. Und daran lag er völlig richtig hinsichtlich des Ereignisses. Er schlussfolgerte daraus auch, na, das Gericht würde bedeuten, dass doch dann Christus wiederkommen würde fürs Gericht. Darin hat er geirrt. Wir werden aber später sehen, dass Gott diesen Irrtum zugelassen hat, weil sonst nie solch eine große Bewegung und letztlich damit auch nie eine solche große Erweckung über diesen Globus geeilt wäre, wenn sie ihren Fehler von Anfang an erkannt hätten und gewusst hätten, Christus würde nicht am Ende der 2300 Jahre wieder zurückkommen. Das Problem war, dass aber das Jahr 1843 nicht das Ende der Weissagung war, denn Miller hatte den Fehler gemacht, dass er das Jahr 0 mitgerechnet hatte. Und es gab aber kein Jahr 0, er zählte es aber mit und deswegen kam er ein Jahr früher raus, weil er einen Zähler verschwendet hatte auf das Jahr 0. So zählte Miller. Er zählte von 1 vor Christus das Jahr 0 mit und dann direkt auf 1 nach Christus. Und deswegen endete er bereits im Jahre 1843. So hätte aber Miller zählen müssen. Er hätte von 1 vor Christus, weil es kein Jahr 0 gab, direkt auf 1 nach Christus zählen müssen. Später korrigierte er diesen Fehler. Und so erhielten sie das Jahr 1844 als wirkliches Jahr für das Ende der 2300-Jahr-Prophetie aus Daniel 8, Vers 14. Und darin lagen sie nun richtig. Das heißt, das Jahr 1844 wäre wirklich das 2300. Jahr seit Startzeitpunkt für die Prophetie. Der Geist Gottes, nachdem er das erkannt hatte und diese Prophetie entdeckt hatte, drängte ihn letztlich, weil eigentlich wollte er diese Sache nicht verkündigen und er sah sich auch unfähig. Aber trotzdem erkannte er die Wichtigkeit dieser Botschaften. Das war auch nach Gottes Plan und nach Gottes Absicht. Der Geist Gottes hatte ihn gedrängt. Hat er sich gedrungen gefühlt, ein Gelübde abzulegen. Und sofern Gott dieses Zeichen, um das er bat, erfüllen würde, so würde er sich aufmachen und predigen, was er erkannt hatte aus der Schrift. Kaum eine halbe Stunde später klopfte es an der Tür. Und Gott hatte damit das Zeichen, um das er gebeten hatte, bereits erfüllt. Er erhielt seine erste Einladung, obwohl er all die Jahre zuvor nie eine Einladung erhalten hatte. Wäre Gott imstande, unsere Gebete zu erhören, sofern unsere Gebete nach seinem Willen und nach seiner Vorsehung sind? Miller beendete daraufhin seinen Widerstand und die nächsten 8 Jahre würde er in den Kirchen predigen und aus dieser ersten Einladung würden zahlreiche weitere Einladungen folgen, weil die Menschen hören wollten, was dieser Miller zu verkündigen hatte. Im Jahre 1833 wurde er dann sogar noch offiziell als Prediger bestätigt. Das heißt, die Menschen brauchten letztlich 2 Jahre länger als Gott und haben das jetzt bekräftigt. Dennoch war der Einfluss der Milleriten sehr beschränkt. Und deswegen sollte der nächste Schritt in der Vorsehung Gottes folgen. Joshua Himes brachte Miller in die großen Metropolen. Es war zuerst Boston und dann brachte er ihn in alle weitere größere Städte, damit dieses kostbare Licht, von dem Himes auch längst überzeugt war, nicht mehr unter einem Scheffel verborgen wäre. Himes ließ Millers Lehren dann auch in Zeitschriften abdrucken, weil man so Orte erreichen könnte, die man sonst nicht erreichen könnte. Die Bewegung wuchs weiterhin. Daher wurden Konferenzen nötig und diese waren nötig zur Koordination der Arbeit. Die Dimension ist dabei bemerkenswert. Die Predigerschar vor allem durch den Einfluss von Joshua Himes, wuchs immer mehr und würde dann am Ende der 2300 Jahre im Jahre 1844 um die 700 bis 2000 millerittische Prediger hervorbringen, und zwar aus allen Denominationen, die fortan nun auch diese Verkündigung aufnehmen sollten, weil sie von diesem einfachen Farmer und seiner Sicht anhand der Prophetie überzeugt waren. Das heißt, sie als Prediger konnten keinen Widerspruch in dieser Bibelauslegung finden und wurden selbst so weit überzeugt, dass sie selbst für sich erkannten, die Notwendigkeit auch hinauszugehen und zu verkündigen. Und diese kamen aus allen Denominationen. Es waren die Methodisten, die Baptisten, die Kongregationalisten, es waren Christen, es waren Quäker, Presbyterianer, Episkopale. All diese Menschen wurden von dieser Botschaft bewegt und erkannten sie als biblisch an. Und sie war auch biblisch. Die Verkündigung des Gerichtes am Ende der 2300 Jahre war auch biblisch. Auch Lutheraner, holländische Reformierte und Quäker schlossen sich dieser Bewegung an. Das heißt, es schien so, als wären die Mauern der Konfessionen gebrochen durch diese Botschaft, die sie jetzt einheitlich predigten. Die Schar der Bekehrten wird beziffert auf 50.000, so erfahren wir es aus dem Geist der Weissagung. Historische Quellen sagen sogar, dass es 100 bis 150.000 Milleriten sein konnten, die diese Hoffnung teilten und diesem Glauben angehangen haben. Und wir sehen damit, dass die Botschaft übernatürlich schien. Miller erreichte alle Klassen. Miller alleine predigte in ca. 500 Städten. 500 Städte, das ist eine ganz schöne Menge in so kurzer Zeit. Teilweise predigte er in diesen Städten sogar mehrfach. Die Zahl der Bekehrten, die allein auf sein Konto gingen, wird historisch auf etwa 6.000 geschätzt. 6.000 Bekehrungen allein durch ihn, menschlich betrachtet. Wir wissen, dass dies Gottes Werk war. Und auch die anderen Kirchen haben davon profitiert. Und zwar durch eine Zunahme an Gliederzahl aufgrund der Erweckung. Bis zum Herbst 1844 hatten die Methodisten 40.000 neue Glieder zu verzeichnen. Bei den Baptisten waren es sogar 45.000 neue Glieder. Deswegen haben sie auch am Anfang dies so laufen lassen, weil sie die Früchte genossen haben und die Zunahme der Gliederzahl. Ein einziger sechswöchiger Feldzug eines jungen Milleritenpredigers brachte den örtlichen Gemeinden etwa 1.000 neue Glieder. Was für Zahlen! Teilweise war es so, dass die Erweckungen fortgesetzt wurden, selbst nachdem die milleritischen Prediger schon abgereist waren. Selbst nachdem sie abgereist waren, haben die Kirchenglocken weiter zum Gebet gerufen, so als wäre jeder Tag Sonntag. Die Kneipen und die Saloons wurden dann weiter zu Versammlungsstätten umformiert und Hunderte ließen sich taufen. Was für eine bewegende Zeit damals, ausgelöst durch die Prophetien des Wortes Gottes, und uns ist offenbart, dass auch in unserer Zeit, wenn wir Gottes Wort und auch hier seine Prophetien studieren, was in Kürze geschehen wird, was sich noch erfüllen wird, dass auch dies zu einer gewaltigen Erweckung unter Gottes Volk führen wird.